Schokocreme mit dem Namen der Kinder auf dem Glas. Oder vielleicht auch mit ihrem? Sneakers mit individuellen Motiven verziert. Oder Sixpacks nach eigenen Vorlieben zusammengestellt. Und dafür nicht einen Cent mehr bezahlen. Das sind einige aktuelle Consumer-Wünsche. Auch die Ihren? Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich begrüße Sie ganz herzlich zu einer neuen Folge unseres Digital Factory Journal Podcasts Cassiopeia und die Future Fab. Durch flexible und schnell anpassbare Fertigungsprozesse können diese Wünsche wahr werden. Ein Stichwort lautet in diesem Zusammenhang Matrixproduktion. Und dazu erzählt uns gleich Dr. Arvid Helmich vom Fraunhofer IWU viel Wissenswertes. Auch darüber, was es mit kognitiver Produktion auf sich hat. Doch zuvor berichtet uns unsere Androidin Cassiopeia, ob das Prinzip der Matrixproduktion bis in die Future Fab im Jahr 2050 Bestand haben wird. Cassiopeia, bitte.
Hallo liebe Menschen in der Zeitphase 2020+. Heute interessiert ihr euch also für Matrixproduktion. Wahrscheinlich hat einer eurer Influencer mal wieder für einen Run auf einen neuen Lippenstift gesorgt und ihr konntet den Bedarf nicht schnell genug decken. Ha, herrje, ich kann mir die Aufschreie von Herstellerseite vorstellen. Hochvolumige Einnahmechancen verpasst. Aber yourself to blame. Bei euren antiquierten Produktionsstrukturen, Flexibility and Adaption, kennen die meisten von euch ja nur von der Theorie her. Einen leichten Anschub erhielt die Idee der Matrixproduktion mit Aufkommen eures Industrie 4.0-Gedankens. Aber bis eure Brain Unit die Synapsen rund um diese Theorie gebildet hatte und ihr in den Action-Modus gewechselt wart, vergingen unendlich viele Zeitphasen. Würden wir Androiden so arbeiten, würden wir unverzüglich in den Kreislauf zurückgeführt. Aber das nur am Rande. Natürlich war es rund um das Thema Matrixproduktion wieder einmal die Automobilindustrie, die eine First-Mover-Position einnahm. Ebenso wie bei der zweiten industriellen Revolution. So startete Henry Ford vor fast genau 110 Jahren die Fließbandproduktion bei seinen Automobilen. Damit legte er den Grundstein für die industrielle Massenproduktion. Dank Automatisierung gelang es ihm, Autos in kurzer Zeit in hohen Stückzahlen und zu erschwinglichen Preisen herzustellen. Zugleich setzte er damit einen weiteren Meilenstein, der euch in eurem schneller, weiter, höher Denken massiv beflügelte. In den 1970er Jahren gingen die Japaner, genauer gesagt Toyota, dann die nächsten Steps. Sie flexibilisierten die Produktion. Auf die Fließbandfertigung folgte die Gruppenfertigung. Roboter hielten Einzug in die Fabriken. Bei eurer vierten industriellen Revolution geht es nun unter anderem darum, die Produktionsstrukturen optimal auf die Mass Customization auszurichten. Denn schneller, weiter, höher alleine genügen euch nicht mehr. Nun sollen auch eure Unique Special Desires maximal befriedigt werden. Per Matrixproduktion soll nun also die Produktionseffizienz und Effektivität weiter gesteigert und vor allem Losgröße 1 wirtschaftlich produziert werden können. Kommen wir also zur Future Fab. Die Matrixproduktion ist das Hauptkonzept in unserer Future Fab. Sie basiert mit ihren vielen Produktionseinheiten auf Flexibilität und Modularität sowie schneller Adaptierbarkeit. Dabei lassen sich diese je nach Bedarf verschieben und anpassen. Zu Beginn eines jeden Fertigungsauftrags analysieren die kognitiven Systeme die Anforderungen und passen die Produktionslinie entsprechend an. Dabei tauschen alle Einheiten in Echtzeit Daten aus. Somit wird die Produktion immer wieder an neue Gegebenheiten adaptiert. Überproduktion und Engpässe gibt es nicht mehr. Zu meinen Aufgaben als Androidin gehört unter anderem die Überwachung der Qualität der Produkte. Hier kommt die kognitive Fertigung ins Spiel. Unsere Fertigungsanlagen sind mit High-Level-Sensoren und Best-in-Class-AI ausgestattet, die Abweichungen in Echtzeit erfassen können. Wenn etwas nicht stimmt, wird sofort eingegriffen und die Maschinen passen sich an. Auch Stillstände aufgrund von nicht optimal durchdachten Umstellungen gehören der Vergangenheit an. Bevor eine Anlage in Betrieb geht, wird sie digital voll durchsimuliert. Den Begriff virtuelle Inbetriebnahme gibt es bei uns nicht mehr. Die VIBN ist fester Bestandteil der Basic Simulation im Holoverse. Dort werden alle Produktionslinien oder Maschinen virtuell erschaffen, simuliert, getestet, bevor sie physisch gebaut werden. Das gilt auch für spätere Erweiterungen. Nachhaltigkeit ist natürlich noch immer ein zentrales Thema, sowohl in der virtuellen als auch in der realen Future Fab. Unsere Energieversorgung stammt größtenteils aus erneuerbaren Energien. Und natürlich folgen wir dem Nature Harmony Prinzip. So, nun hoffe ich, dass ich euch etwas inspirieren konnte. Gerne erzähle ich euch beim nächsten Mal wieder mehr.
So, Herr Dr. Helmich, nun wissen wir also Bescheid. Bevor Sie aber jetzt die Welt wieder gerade rücken, wäre es nett, wenn Sie uns kurz etwas über sich und Ihren Schaffenskreis erzählen würden.
Ja, hallo Frau Hübner, vielen Dank für die Gelegenheit, hier im Podcast teilnehmen zu dürfen. Mein Name ist Arvid Helmich. Ich bin studierter Mikrotechnik-Mechatroniker, habe an der TU Chemnitz studiert und mich sehr früh im Studium schon in den Bereich der Steuerungs- und Regelungstechnik fokussiert. Inzwischen darf ich am Fraunhofer IWU eine Abteilung zu diesem Thema im Geschäftsfeld der kognitiven Produktion leiten. Die Abteilung hat den Namen IIoT, Steuerungen und technische Kybernetik. Und daran kann man schon sehen, dass ich quasi meiner Profession relativ gut treu geblieben bin. In unserem Geschäftsfeld haben wir das Ziel uns gesetzt, immer auf den aktuellen Anwendungsfall passende Produktionssysteme oder Prozesse zu entwickeln. Das bedeutet, wir automatisieren nicht starr, sondern wir wollen dort flexibel sein, wir wollen angepasst sein. Und das heißt für uns, dass wir beispielsweise an flexiblen Produktionskonzepten arbeiten, dass wir adaptive Roboterzellen erforschen mit einer ebenso flexiblen Steuerung, wie die Roboterzellen selbst sind, und dass wir auch das Thema des digitalen Anlagenzwillings vertiefen und dort das Thema virtuelle Inbetriebnahme gezielt nach vorn bringen wollen.
Klingt super spannend, ist ja auch genau das, worüber wir heute reden wollen. Das heißt, Cassiopeia hatte schon so ein bisschen angedeutet, dass die Consumerwelt sich verändert, die Anforderungen andere werden, Losgröße 1 Produktion auf den Plan tritt. Das heißt, was Sie auch eben schon sagten, alles ist flexibler, es muss auch anpassungsfähiger sein in der Produktion. Und da kommt jetzt eben auch schon dieser Begriff Matrixproduktion mit auf den Plan. Vielleicht könnten Sie jetzt zu Beginn einfach mal ein bisschen Einblicke geben. Was genau ist eine Matrixproduktion? Was zeichnet sie aus im Vergleich zu bisherigen Fertigungsstrukturen? Und was sind die Besonderheiten?
Sehr gerne. Eine Matrixproduktion zeichnet sich ganz grundsätzlich darüber aus, dass es keine Linie mehr gibt. Also das ist eine Abkehr von der bekannten Linie, dass die stattfindet und dass Produktionsmittel nicht mehr starr verkettet sind. Das Kernelement der Matrix sind somit frei anfahrbare und auch frei von einem Produktionsplanungssystem beplanbare Stationen. Und diese Stationen sind dann ihrerseits wieder recht flexibel hinsichtlich der Prozesse und der Produkte, die auf diesen Stationen gefertigt werden. Das bedeutet, wir haben eine Anordnung, wie die in der Mathematik als Matrix bekannt ist, also schachbrettartige Anordnung von Produktionszellen, beispielsweise Roboterzellen, werden dort sehr oft herangezogen und umgesetzt. Und diese Stationen haben da dann wieder kognitive Funktionen in sich, die wir auch als kognitive Loops bezeichnen. Und ein Punkt, den würde ich gerne noch ergänzen. Es gibt auch eine Notwendigkeit der digitalen Vernetzung. Wenn unsere Produktionssysteme schon nicht in Hardware miteinander verkettet sind, müssen sie mindestens digital vernetzt sein, so dass klar wird, von welcher Station zu welcher Station die Produkte laufen müssen und mit welchen Informationen und welchen Fertigungsschritten die Produkte dann angereichert sind.
Jetzt hatten Sie das Stichwort kognitiv genannt und auch am Anfang schon erwähnt, dass Sie auch sich mit dem Thema kognitive Produktion beschäftigen. Das ist jetzt ein Kernelement der Matrixproduktion. Vielleicht können Sie da auch noch ein bisschen was sagen. Das ist, glaube ich, auch das Spezialgebiet vom Fraunhofer IWU. Was sind jetzt da so die Kerneigenschaften? Was ist eine kognitive Produktion und welchen Nutzen bringt sie?
Genau, das ist eins der größeren Themen, mit denen wir uns in unserem Wissenschaftsbereich am Fraunhofer IWU beschäftigen. Wir haben da ein eigenes Geschäftsfeld zu dem Thema der kognitiven Produktion und verstehen darunter eine Art Produktion in einer neuen Ebene der Automatisierung. Das bedeutet, wir denken Automatisierung ein gutes Stück weiter, ein gutes Stück flexibler. Das kann man sich am besten so vorstellen, indem man sich anguckt, wie wir programmieren. Wir programmieren nicht mehr starr und wir denken auch nicht alle Eventualitäten, was könnte sein, wenn, Punkt, Punkt, Punkt vor und schreiben dafür extra Softwarecode, sondern wir setzen darauf, dass die Automatisierungslösung eine Ebene der Anpassbarkeit besitzt, also dass sie durch Sensorik und Vernetzung und möglicherweise auch KI-Algorithmen in der Lage ist, bedarfsgerecht Entscheidungen zu treffen. Jetzt ist natürlich die Frage, wie trifft eine Automation derartige Entscheidungen? Das können beispielsweise regelbasierte Algorithmen sein, das können aber auch Tätigkeiten oder das können Entscheidungswege sein, die vom Werker gelernt sind. Das können, wie auch schon gesagt, KI-Algorithmen sein, die letztendlich bedarfsgerecht neu bewerten und neu entscheiden, auch auf Basis des gelernten Wissens, was jetzt die richtige Aktion ist und die sich dann auch wieder selber hinterfragen, ob das der richtige Weg war oder ob es noch hätte besser gehen können. Also das Ziel einer kognitiven Produktion ist ganz grundsätzlich relativ frei und relativ autonom bestmöglich auf die jeweilige Situation zu reagieren. Und wenn wir das tun, werden unsere Produktionsanlagen schneller, flexibler und wandlungsfähig, was dann auch wieder den Brückenschlag zur Matrix zurückbildet. Und Sie hatten das eben schon erwähnt, damit werden diese kognitiven Funktionen auch zu einem Befähiger innerhalb einer flexiblen Produktionsarchitektur, wie es beispielsweise die Matrix ist.
Und wenn wir jetzt mal die Steuerungslösung angucken, das heißt, Sie sagten ja, es wird alles modularer, also auch die Steuerungstechnik. Wie unterscheidet sich dann die in Zukunft von den bestehenden heutigen Lösungen? Vielleicht können Sie da auch noch ein bisschen Einblick reingeben. Und wo gibt es da wieder Vorteile und Nutzen für den Anwender?
Ich hatte ja gesagt, unsere Produktionssysteme sollen modularer werden, um wandlungsfähig zu sein. Das Ganze funktioniert, wenn die Hardware modular wird, natürlich nur dann, wenn auch es gelingt, die Steuerungstechnik modular aufzubauen. Und auch hier ist das Credo wieder nicht nach einer bestimmten Aufgabe die Programmierung aufzuziehen, sondern dort einen gewissen Betrachtungswechsel durchzuführen und zu sagen, wir schauen uns mal an, was meine Anlage überhaupt kann. Also nicht starr einen Ablauf herunter zu programmieren, sondern zunächst einmal die Fähigkeiten der einzelnen Module unserer Produktionseinheiten zu erfassen und diese Fähigkeiten dann idealerweise in einer Bibliothek abzulegen, sodass sie von verschiedenen Steuerungssystemen auch immer wieder verwendbar sind. Das bedeutet, jedes Modul bzw. jedes Produktionsasset wird beschrieben mit seinen Fähigkeiten. Zu jeder Fähigkeit wird ein Softwaremodul geschrieben. Und diese Softwaremodule kommen in eine Bibliothek und können aus dieser Bibliothek wieder flexibel zusammengebaut werden, um Abläufe hinzubekommen. Das kann dann ein Einrichter machen. Das muss nicht unbedingt ein Roboterprogrammierer oder ein Anlagenprogrammierer sein, sondern wir arbeiten daran, diese Fähigkeiten so gut gekapselt umzusetzen, dass jeder Maschinenbediener, jeder Maschineneinrichter in der Lage ist, sich aus dieser Softwarebibliothek zu bedienen, Abläufe zusammenzubauen und dann nicht mehr programmieren zu müssen, sondern vorgedachte, vorgecodete Funktionen einfach nur parametrieren zu können. Das Ganze haben wir schon mit Industriekunden erarbeitet, haben dazu eine Lösung erstellt, sodass man per Drag and Drop im Prinzip auf einem gut gebauten Human-Machine-Interface, also einer Bedieneinheit, die Module zusammenziehen kann und dann über eine Parametrierung einen eigenen Ablauf erstellen kann. Die großen Vorteile, danach hatten Sie ja auch gefragt, sind letztendlich die Wiederverwendbarkeit von schon mal umgesetzten Softwaremodulen und die Möglichkeit, auf derartige parametrierbare Module auch von außen einwirken zu können. Also beispielsweise, wenn ich eine Roboterzelle habe, die ein Kamerasystem zusätzlich besitzt, kann man mit diesem Kamerasystem Geometrieinformationen auslesen und diese Geometrieinformationen einem Bewegungsbefehl mitgeben und diesen quasi in Echtzeit abändern, sodass man adaptiv das Bauteil da greifen kann, wo man es eben hingelegt hat oder wo es ein anderes System hingelegt hat. Also die Kamerainformationen direkt nutzbar machen, sodass sich Bewegungsbefehle anpassen können.
Das heißt, es wird ja auch schon relativ viel in Software abgebildet. Und Sie hatten auch vorhin schon mal gesagt, dass Sie auch zum Beispiel digitale Zwillinge auch in dem Bereich so ein bisschen forschen. Da schließt sich jetzt so die Frage an, wenn man das alles so hört, die virtuelle Inbetriebnahme ist gerade ein großes Thema und viele Kosten und Zeitersparnisse werden damit auf den Plan gerufen. Wie nehmen Sie das wahr? Ist das bei Ihnen auch so, dass da gerade die Forschung boomt und dass Sie sagen, oh, das müssen wir unbedingt weiterverfolgen? Oder wie sehen Sie auch die Kundennachfrage in dem Bereich, wenn Sie da mal eine Einschätzung geben könnten?
Ja, also die Forschung in dem Bereich boomt. Ich würde sogar so weit gehen und sagen, auch die Nachfrage seitens der Industrie boomt in dem Bereich. Dennoch glaube ich, dass das Potenzial noch deutlich größer sein kann. Ich bin der Meinung, dass die virtuelle Inbetriebnahme ein ganz grundsätzlich sehr leistungsfähiges Tool ist, dessen Einsatz momentan leider, muss man fast sagen, noch auf die bloße Inbetriebnahmephase einer Anlage reduziert wird. Und dann muss man sehen, dass diesem Nutzen natürlich auch Aufwände zur Modellerstellung entgegenstehen. Letztendlich ist das immer eine sehr knappe Kosten-Nutzen-Rechnung, die aktuell bei virtueller Inbetriebnahme noch gemacht wird. Sehr viel besser wird eine solche Betrachtung, wenn man die VIBN schon früh im Lebenszyklus oder im Entwicklungszyklus einer Anlage einsetzt und dann auch die VIBN-Modelle noch weiter nutzt, beispielsweise bis in die Betriebsphase der Systeme. Wir haben dazu auch ein Angebot. Wir bieten unseren Kunden beispielsweise Machbarkeitsanalysen an, mit denen eine Automatisierungsaufgabe ganz grundsätzlich schon geplant werden kann und ein erstes virtuelles Inbetriebnahmemodell erstellt wird. Das haben wir beispielsweise für Schweißprozesse oder für Prozesse der Intralogistik schon durchgeführt und konnten so dem Kunden ein Stück weit eine Entscheidungsgrundlage geben, ob es sich lohnt, den Prozess zu automatisieren oder nicht. Und wenn man das tut, hat man das VIBN-Modell schon zu einer sehr frühen Phase im Lebenszyklus einer Maschine und kann das Modell dann entsprechend natürlich weiter nutzen, um dann noch mehr Potenziale heben zu können.
Jetzt stellen sich wahrscheinlich die meisten Firmen ja auch die Frage, was kostet mich das denn konkret? Also Sie sagten jetzt schon, gut ist immer, wenn man es früh anfängt. Aber wenn jetzt jemand kommt und sagt, ich würde es gerne einführen, mit was muss ich ungefähr rechnen? Können Sie da einen Daumenwert sagen? Gibt es sowas?
Ja, also man kann dort mit einem Daumenwert rangehen. Je nach Komplexität der Aufgabe kann so ein Startprojekt zur Einführung der virtuellen Inbetriebnahme bei ca. 20.000 bis 40.000 Euro liegen. Für die Machbarkeitsanalysen, die ich kurz angesprochen hatte, sagt uns die Erfahrung bei mehreren Kunden, dass wir irgendwo bei 5 bis 10% des späteren Anlageninvests landen, um in einer ersten Machbarkeitsanalyse abzuschätzen, lohnt sich die Automatisierung oder nicht.
Und können Sie vielleicht auch noch mal was sagen, was sind denn so Hauptanwendungsgebiete? Oder gibt es Branchen, wo das besonders gut läuft oder wo es besonders große Vorteile bringt oder andere, wo man sagt, nee, da würde man besser keine virtuelle Inbetriebnahme in Erwägung ziehen?
Natürlich ist die virtuelle Inbetriebnahme immer dann besser darin, ihr volles Potenzial auszuspielen, wenn mehrere Systeme sich miteinander bewegen müssen. Also wenn ich beispielsweise eine Sondermaschine habe, wo ich einen Linearförderer mit einem Industrieroboter koppeln möchte und schauen will, ob das Ganze A, taktzeittechnisch funktioniert, B, kollisionsfrei funktioniert. Weiterhin haben wir jetzt auch von Kunden die Rückmeldung bekommen, dass beispielsweise zur Inbetriebnahme von Pneumatiksystemen es schon gute Vorteile gebracht hat, das Ganze in der virtuellen Inbetriebnahme mal durchzuspielen, um auch da die Kollisionsfreiheit durchzuführen. Also ich würde sagen, so ganz allgemein im Sonderanlagenbau, Sondermaschinenbau, verkettete Systeme, wo durchaus noch Potenzial ist in der Einführung von der virtuellen Inbetriebnahme, wo wir noch nicht so stark sind, sind die ganzen Themen, wo der Prozesseinfluss ein sehr hoher ist, weil das dann die Notwendigkeit mit sich bringt, sehr detailliert die Maschine-Prozess-Interaktion zu modellieren. Und da ist einfach noch ein bisschen Forschungsarbeit notwendig.
Und rechnen Sie denn damit, dass die virtuelle Inbetriebnahme in Zukunft mehr eingesetzt werden wird?
Ich rechne fest damit, weil ich glaube, dass die Potenziale noch lange nicht gehoben sind, die man heben kann. Ich bin aber auch Realist genug, um zu sagen, dass das einen tiefen Eingriff beispielsweise in etablierte Workflows bedeutet. Also wenn ein Konstrukteur, der schon seit 5 oder 10 Jahren seine Art und seine Methode der Konstruktion einer Anlage hat, plötzlich gemeinsam mit einem digitalen Anlagenzwilling konstruieren soll und jeden seiner Konstruktionsschritte dort nochmal sich in der Bewegung anschauen soll, dann wird das ein bisschen Überzeugungsarbeit mit sich bringen müssen. Auf der anderen Seite, auch da sagen die Erfahrungen aus der Praxis, hat die VIBN durchaus einem Konstrukteur schon einmal deutlich Arbeit erspart, indem nämlich sehr früh in der Entwicklungsphase eine Kollision aufgedeckt wurde, die Anlage später gefahren wäre. Und so konnte man die Konstruktion nochmal anpassen und konnte dazu kommen, dass dann deutliche Kosteneinsparungen und auch Arbeitseinsparungen für den Konstrukteur mit sich gekommen sind.
Das Beispiel hören wir ganz oft, ja. Ja, jetzt hatten wir ja schon ganz viele Einzelthemen im Prinzip, die alle in die Matrixproduktion ein bisschen reinspielen, besprochen. Jetzt würde mich aber nochmal interessieren, gleiches Spiel im Prinzip, auch bei der Matrixproduktion ist es ja so, ist auch schon lange ein Thema. Trotzdem sieht man sie noch nicht so oft, muss ich jetzt sagen, oder ich sehe sie im Automobilbereich, hatten wir auch schon von Cassiopeia gehört, ist sie öfter mal schon umgesetzt. Aber wo stehen wir denn heute jetzt genau? Was würden Sie denn sagen, wie weit sind wir denn jetzt bei der Umsetzung der Matrixproduktion oder auch bei der kognitiven Produktion im Speziellen?
Ich glaube, die Matrixproduktion ist definitiv kein Grundlagenthema mehr. Also dort müssen wir nicht mehr in der Grundlage der Grundlage Forschungsarbeit leisten. Es ist eher so, dass wir schon gute Beispiele sehen, wirklich auch komplett nach einer Architektur der Matrix umgesetzte Fabriken dastehen, auch in Deutschland. Wir haben kürzlich mit dem Fraunhofer IPA gemeinsam eine Expertise für die AKTECH anfertigen können, wo unter anderem auch einige Good Practices aufgeführt sind. Also Firmen, die das Matrix-Produktionskonzept schon bei sich etabliert haben, aufgeführt sind und deren Beweggründe auch für die Umsetzung einer Matrix dargelegt sind. Ich würde also sagen, die Basisfunktionen einer Matrixproduktion sind im Wesentlichen vorhanden. Was es jetzt braucht, ist so ein Stück weit unternehmerischen Mut, das Ganze einfach umzusetzen, zusammenzuführen und eine Fabrik derart aufzubauen. Natürlich, auch da gibt es wieder eine Einschränkung. So ehrlich müssen wir sein. Das Ganze macht nur Sinn, wenn es da Anwendungsfall hergibt. Also einen VW Golf werde ich wahrscheinlich weiterhin auf einer Linie bauen, weil einfach das ein Produkt ist in sehr, sehr hohen Stückzahlen mit dann doch relativ wenigen Varianten, obwohl es je nachdem, wie man fragt, ne, es gibt auch beim Golf viele Varianten, aber es gibt Produkte, die deutlich geeigneter für die Matrix sind. Und wenn das der Fall ist, dann muss man es, glaube ich, einfach mal tun. Und am Ende die Bewertung am Anwendungsfall spielen. Stichwort Bewertung. Das ist auch ein Thema, wo wir gerne unterstützen können, falls Firmen, falls Unternehmer vor der Fragestellung stehen, lohnt sich denn der Gedanke an eine Matrixproduktion bei meinem Produkt? Dort helfen wir gerne bei der Analyse und dann später auch bei der Umsetzung derartiger Projekte.
Jetzt hatten Sie schon auch jetzt gerade Automobilbauer quasi als Beispiel genannt. Ist es denn tatsächlich so, dass die Automobilproduktion da Vorreiter ist oder auch diejenige ist, die man am ehesten findet als Beispiel? Oder gibt es auch noch andere Branchen, die auch schon Matrixproduktion umgesetzt haben?
Ja, also die Automobilproduktion definitiv. Das hat auch die Studie nochmal deutlich unter Beweis gestellt. Allerdings sehen wir auch gute Anwendungsfälle im Bereich der Elektronikkomponentenfertigung, in der Halbleiterindustrie oder auch in der Pharmaindustrie, wo man durchaus auch schon Matrix-Konzepte umgesetzt hat.
Jetzt kommt natürlich wieder mein Lieblingsthema, nämlich so Blick nach vorne, also in die Zukunft gerichtet. Was würden Sie denn sagen, die Matrixproduktion? Wird sie tatsächlich irgendwann dann breit umgesetzt sein? Also entsprechend, was Sie schon sagten, nicht jeder Anwendungsfall zählt, aber wie weit wird man denn irgendwann sein, genau mit dieser Umstellung in diese Richtung?
Ich bin fest davon überzeugt, die Matrixproduktion wird sich durchsetzen. Sie wird nach und nach weitere Anwendungsfälle erschließen. Momentan ist es sicherlich ein gewisses Risiko, in eine Matrixproduktionsarchitektur zu investieren, weil einfach noch nicht ganz so viele Erfahrungen da sind. Aber es gibt Anwendungsfälle sowohl im Automobilbereich als auch in den anderen angesprochenen Domänen, wo auch Teile der Produktion, beispielsweise ist das eine Montage beim Automobil, wo man es heute schon wagt und je mehr man es wagen wird, desto größer werden die Erfahrungen werden, desto besser werden die Planungsmodelle werden und desto weiter wird sich auch eine Matrixproduktion durchsetzen. Dennoch, glaube ich, bleibt auch die Linie bestehen, da wo es Sinn macht und das ist wirklich ein Blick in die Zukunft. Man redet auch hier schon von einer fluiden Produktion, die den Ansatz der Matrixproduktion nochmal steigert und noch mehr Variabilität in das System hineinbringt. Auch da werden wir, glaube ich, in 10 Jahren schon erste Beispiele sehen.
Und was konkret ist eine fluide Produktion?
Die fluide Produktion löst dann sogar noch die Zuordnung der Produktionsmittel hinsichtlich der Fabrik auf. Also dort können dann auch die Roboterzellen noch mobil sein. Also dort können im Prinzip Produkte mobil durch die Produktion fahren und die Roboterzellen, die produzieren, würden sich dann bewegt, flexibel beispielsweise an das Produkt andocken und an diesem arbeiten. Also noch eine Stufe flexibler, als das die Matrix denkt.
Das klingt so nach heutigen Gesichtspunkten, klingt das total basic irgendwie. Also so, man kann sich es noch nicht so richtig vorstellen. Klar, das ganze Thema Modularität und Anpassbarkeit und so weiter, das sind ja alles Themen, die schon lange forciert werden. Aber trotzdem ist es, wenn man sich das so bildlich vorstellt, ist es natürlich schon echt eine ganz andere Liga. Und dann würde mich jetzt nochmal interessieren, wenn Sie jetzt mal den Blick wirklich ins Jahr 2050 richten. Glauben Sie denn, dass im Jahr 2050 die Fabrik komplett autonom arbeitet und dass wir quasi eine Black Factory dann wahrscheinlich irgendwann mal haben werden?
Das ist jetzt eine fast schon philosophische Frage. Was ich glaube, definitiv, dass wir Stück für Stück den Menschen von wiederholender und unergonomischer Arbeit befreien können und das auch befreien werden. Also beispielsweise Montageschritte, die heutzutage noch fast ausschließlich die Menschen machen, die aber über Kopfarbeit bedeuten, werden wir zukünftig automatisierten Systemen überlassen können. Wir werden auch Prozesse automatisieren können, wo sich heute, und das immer auch wieder in dem Bereich, dass es spacig klingt, wo man sich heute noch nicht vorstellen kann, dass man die überhaupt automatisieren kann. Also beispielsweise Schraubprozesse oder Demontageprozesse, die momentan einfach die kognitiven Fähigkeiten des Menschen noch komplett erfordern. In den Bereichen werden wir deutlich weiterkommen. Ein Stichwort dazu ist die Automatisierung der Automatisierung. Also dass sich die Automatisierung selbst nochmal in einer Ebene immer wieder neu anpassen kann. Ich glaube aber auch, dass wir den Menschen mit seiner Kreativität und seinem Problemlösungsvermögen weiterhin brauchen werden. Wenn nicht direkt am Produkt, dann mindestens als Vorbild einer kognitiven Produktion, als derjenige, der so ein System überwacht oder dort kreative Ideen hineinbekommt und damit einfach weiterhin ein Stück weit lenkt, was produziert wird. auch wenn er es nicht mehr selber macht. Und ich finde, dieser Ausblick auf ein Jahr 2050 ist ein sehr, sehr schöner und für uns Produktionstechniker spannender, aber gleichzeitig auch entspannender Blick in die Zukunft.
Das war jetzt ein schönes Abschlussstatement. Aber jetzt muss ich jetzt mal nachfragen, weil Sie jetzt sagen, auch der Mensch wird immer bleiben wegen seiner kreativen Fähigkeiten. Wenn man jetzt mal das ganze Thema ChatGPT und so weiter oder generative KI jetzt mal so im Blick hat, das hat ja schon mal einen massiven Sprung gemacht. Also man hat ja auf einmal ganz andere Einblicke bekommen, also auch was das Thema Kreativität anbelangt von der KI. Sehen Sie das nicht, dass das vielleicht doch so ist, dass irgendwann die KI Fähigkeiten mitbringt, die dann doch den Mensch schlussendlich nicht mehr erforderlich machen? Also gerade für diesen kreativen Hintergrund.
Spannende Frage. ChatGPT hat mich selber, das gebe ich ehrlich zu, hat mich selber überrascht. Ich hätte nicht gedacht, dass genau dieser Sprung in so einer Höhe letztendlich stattfindet, dass das System so leistungsfähig ist. Und der erste Punkt ist wirklich überraschend, wenn man sich mal einen Text schreiben lässt, der wirklich gut ist. Wenn man dann aber im Detail hinguckt, merkt man schon, dass A, im Detail immer Lücken sind oder dass genau diese Kreativität fehlt, weil die KI, ChatGPT auch, speist sich ja zu einem Großteil auch aus seinen eigenen Ergüssen, wenn man das mal so sagen darf. Und das in einem Bereich, wo sehr, sehr viele Daten vorliegen. Ich glaube, genau hier ist auch ein Unterschied zwischen der Konsumerwelt und der Produktion, dass einfach in der Konsumerwelt das Thema der Daten nahezu kein Problem darstellt, weil das Internet voll von Texten, von Bildern, von Beispielen ist, aus dem die Algorithmen ihre Schlüsse ziehen können. In der Produktion haben wir das, auch für KI ist das ein geltender Hindernisgrund, dass wir einfach nicht die ausreichende Datengrundlage haben, um so einen massiven Durchbruch von KI in der Produktion zu erhalten. Und genau daran würde ich meine These festmachen, dass es gerade in der Produktion einfach den Menschen und die Kreativität des Menschen auch weiterhin brauchen wird, um wirklich kreative und neue Vorschläge zu machen und nicht in so einer Art Abwärtsspirale zu landen und dann aus sich selbst heraus immer zu versuchen, sich zu optimieren, aber eigentlich nicht weiter nach vorn zu kommen.
Tja, es ist wie immer, wir müssen bis aufs Jahr 2050 warten und dann wissen wir es. Du die Hoffnung.
Genau. So wird es sein, genau.
Ja, Helmich, das waren echt schöne Ausführungen. Also hat Spaß gemacht, war echt super interessant. Und vor allem fand ich jetzt, man kriegt so eine gewisse Neugier, die wurde geweckt. Man möchte ganz gerne jetzt schon im Jahr 2050 sein, um zu erfahren, wie es dann tatsächlich da sein wird.
Ich freue mich auch auf die Zukunft. Ich sage herzlichen Dank für die Möglichkeit, hier mal über das Thema zu reden. Und ich freue mich auch über jeden Kontakt, um das Thema auch bilateral weitertreiben zu können.
Okay, super.
Vielen Dank.
Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, es ist schon faszinierend, was heute schon alles möglich ist und wo die Reise hingeht. Manchmal wären Zeitsprünge perfekt, zum Beispiel ins Jahr 2050. Um uns die Zeit sinnvoll zu vertreiben, bis das vielleicht irgendwann mal Wirklichkeit wird, sollten wir es am besten wie gewohnt halten. Die Zukunft selbst gestalten. Innovative Ansätze, Technologien und Umsetzung gibt es ja schon. Das hat uns Dr. Arvid Helmich vor Augen geführt. Nun müssen diese nur noch ihren Weg in die breite Anwendung finden. Also viel Erfolg. Machen Sie es gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss.